Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir bereit steht schon Weltwoche Historiker Professor Christoph Mörgli. Wir begrüßen Sie aus Bremgarten, dem Freiamt im Kanton Aargau. Hinter uns sehen Sie ein Haus, darüber eine Tafel, eine Gedenktafel. Lieber Christoph, Heinrich Bullinger steht darauf. Was ist heute der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Wir stehen vor dem Geburtshaus von Heinrich Bullinger, ein eminenter Reformator mit weltweiter Ausstrahlung, Nachfolger Zwinglis, auf dem Amt des Antistes der Zürcher Kirche. Und Heinrich Bullinger ist in der Tat im Jahr 1504 hier an der Marktgasse in Bremgarten geboren. Übrigens als Sohn eines katholischen Geistlichen, eines von mehreren Kindern. Das war damals nicht ganz unüblich. Die Ehe war natürlich nicht legitimiert vorderhand. Das wurde dann erst später in der Reformation gemacht. Aber es gab die Möglichkeit für Geistliche, für ein paar Buße, Pfennige oder ein bisschen Geld, Kinder zu haben. Das gehörte eben damals zu den dann auch von den Reformatoren viel kritisierten Missständen.
Großer Reformator Heinrich Bullinger, Sohn aber eines katholischen Pfarrers. Wie ist Heinrich Bullinger aufgewachsen hier im ja, fast schon idyllischen Bremgarten?
Heinrich Bullinger ist wohlbehütet aufgewachsen und er konnte auch sehr früh bereits höhere Studien betreiben. Er ist bereits mit 4 oder sicher 5 Jahren eingeschult worden, war vielleicht das, was man heute einen Hochbegabten nennen würde, war wirklich sehr, sehr fähig und durchaus intelligent und kam dann nach Emmerich im Niederrhein, wo er eine Lateinschule besuchte und Theologie studiert hat er dann an der Universität Köln, damals ein katholisches Zentrum. Er hat sich aber im Laufe des Humanismus und auch durch reformatorische Lehren, auch durch die Studien von Luther und Melanchthon, nach und nach zur Reformation bekannt.
Was hat ihn vielleicht, wenn man sagt, hochbegabt, was war das für eine Kindheit, vielseitige Interessen oder war das absehbar, dass er eigentlich den Weg des Theologen, die Theologie, dass ihn das besonders interessiert und dann Theologe wird?
Vom Haus her war das natürlich ein bisschen vorbestimmt, aber es war tatsächlich seine Absicht und auch die seiner Eltern, dass er die geistliche Laufbahn ergreifen soll. Und das hat er dann auch getan. Nach seinen Studien in Köln, das war relativ eine weite Reise, und er ist später nie mehr so weit gereist, er hat nie mehr die Schweiz verlassen. Das war also sein längster Aufenthalt irgendwo in der weiten Welt draußen. Nachher kam er dann zurück und ist als Lehrer eingetreten ins Kloster Kappel. Das war damals zürcherisch. Er hat da sehr fasziniert durch das, was er theologisch gelehrt hat. Und auch Erwachsene sind zu ihm dann ins Studium gegangen. Auch durchaus Theologen haben ihn angehört. Zwischen 1523 und 1529 war er in Kappel als Lehrer tätig.
Weißt du, wer oder was ihn da inspiriert hat? An wem hat er sich orientiert, auch theologisch gesprochen?
Es waren die Schriften der damaligen Reformatoren und er ist dann sehr schnell auch mit Zwingli in Zürich in Berührung gekommen, der ja die Zürcher Reformation durchgeführt hat. Dieser Toggenburger aus Wildhaus hat sich mit ihm rasch angefreundet, obwohl Zwingli natürlich einiges älter war. Und er hat gefunden, dass diese Reformation das Richtige ist. Übrigens auch sein Vater. Und im Jahr 1529 kam Bullinger zurück hierher nach Bremgarten als Priester wiederum und hat dann hier die Reformation durchgeführt. Auch sein Vater hat sich dieser Reformation angeschlossen und für 2 Jahre galt dann hier in Bremgarten die Reformation. Allerdings mit der Katastrophe der Niederlage bei Kappel, als ja die Zürcher und überhaupt die Protestanten verloren gegen die Zentralschweizer gegen die Innerschweizer Kantone. Da wurde dann Bremgarten wieder katholisch und Vater und Sohn Bullinger mussten hier schnellstens weg.
Was hat ihn inhaltlich getrieben? Was waren vielleicht seine Motive für all jene, die nicht so sehr vertraut sind mit der Reformation? Was waren da quasi seine Grundsätze?
Er wollte eine Erneuerung der Kirche an Haupt und Gliedern. Die Kirche steckte in einer geistigen Krise, kann man sagen, auch organisatorisch, indem halt eben das, was man erzählte, nicht mehr mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Also sie predigten Wasser und tranken Wein. Es gab sehr, sehr viele Missstände. Die Kritik entzündete sich ja auch an diesem Abgabewesen, an diesem Ablasshandel, dass man also gegen Geld sich quasi den Aufenthalt im Himmel erkaufen kann oder eine kürzere Dauer im Fegefeuer. All das hat die theologischen Reformatoren auf die Palme gebracht und sie wollten zurück zur Schrift, sie wollten zurück zum Buchstaben der Bibel und haben auch begonnen, die Bibel ganz neu auszulegen. Zwingli eben auf der Grossmünsterkanzel in Zürich, aber eben auch Bullinger hier in den zwei Jahren seines Bremgartner Aufenthaltes als Pfarrer.
Waren die Lehren Zwinglis und Bullingers deckungsgleich oder waren da auch gewisse Differenzen auszumachen?
Eigentlich im Grunde zu Beginn war das durchaus deckungsgleich. Bullinger hat Zwingli hier noch einige Monate vor dieser Schlacht bei Kappel vom Oktober 1531 gesehen in Bremgarten. Dann ging es aber in diese Schlacht. Bullinger war nicht dabei, aber er hat dann die katastrophalen Auswirkungen gesehen. Und er wurde berufen nach Zürich, das heißt, er hat da gepredigt und hat so begeistert im Grossmünster, dass die Zürcher glaubten, Zwingli sei eigentlich gar nie weg gewesen und er sei immer noch da, auch nach 1531. Und so gesehen geriet er dann sehr, sehr rasch bereits im gleichen Jahr in die Position eines Antistes, eines Vorstehers der Zürcher Kirche und hat sich aber insofern von Zwingli etwas abgegrenzt, als er aufgehört hat, dass sich die Theologie allzu sehr in die Politik einmischt. Diese sogenannten Schreier, eben die Pfarrer, die auch zum Krieg aufgerufen haben gegen die inneren, gegen die katholisch gebliebenen Orte, die wurden geschwächt durch diesen verlorenen Krieg in Kappel. Und Zwingli hat dann eben den Tod gefunden da, währenddem Bullinger seine Lehre dann etwas gemäßigter ausgeübt hat und auch verbreitet hat. Er wollte sich, wie gesagt, nicht mehr allzu sehr in die Politik einmischen, hat sich aber ausbedungen, dass die Theologie durchaus die Obrigkeit kritisieren darf und das Wort frei vertreten darf.
Wir haben die Schlacht bei Kappel haben wir besprochen, auch in den Meilenstein in einer früheren Sendung. Könntest du vielleicht eine kurze Zusammenfassung machen? Was ist da passiert? Was waren die Auswirkungen? Welche Bedeutung hat diese Schlacht von Kappel auch auf die Reformation und Heinrich Bullinger?
Das war ein katastrophales Ereignis für Zürich, aber auch die ganze Schweizer Reformation hat sie zurückgeworfen, könnte man sagen. Umgekehrt kann man auch sagen, dass es die Verhältnisse stabilisiert hat. Von da an gab es zwei ungefähr gleich starke Religionen, die auch sich gemeinsam auseinandersetzen mussten und sich vertragen mussten, war bezüglich Entwicklung einer außenpolitischen Neutralität wahrscheinlich eine gute Sache, indem man sich eben nicht auf die eine oder andere Seite schlagen konnte in den späteren Katastrophen der Religionskriege, 30-jähriger Krieg im 17. Jahrhundert und so weiter. Aber diese Schlacht bei Kappel war ein Einschnitt. Die Reformation hat sich nicht weiter ausgedehnt. Im Gegenteil, zum Teil wurden Gebiete wieder rekatholisiert, wie eben zum Beispiel dieses Bremgarten.
Und was für einen Einfluss hatte diese Schlacht auf Heinrich Bullinger? War er quasi dann fast schon mundtot? Hat er da im Stillen weitergemacht? Wie ging sein Leben danach weiter?
Nein, er konnte in Zürich dann sofort in die Fußstapfen von Zwingli treten und war damals 28-jährig und er ist das geblieben. bis ins 70. Altersjahr. Er ist 1575 erst verstorben. Und er hat eigentlich diese Reformation nicht nur stabilisiert, sondern weitergeführt. Also er ist im Bereich des reformatorischen Wirkens sicher mindestens so bedeutend, wenn nicht bedeutender, wie Zwingli. Also er hat wirklich dann auch weit über die Grenzen hinaus dieses reformatorische Erbe vertreten, weiterentwickelt und ausgebaut.
Was würdest du sagen, was ist seine zentrale Lebensleistung?
Seine zentrale Lebensleistung ist, dass er sich mit Calvin verständigt hat in Genf. Es gab zuerst ein erstes helvetisches Bekenntnis, das war noch ohne Genf, aber mit Basel, mit Bern, auch Schaffhausen und anderen Orten. Da hat man sich gemeinsam geeinigt auf einen theologischen Kurs. Man hat sich geeinigt in der Abendmahlsfrage. Man hat sich vom Luthertum diesbezüglich auch abgegrenzt. Und es kommt dann 1566 zum noch weit bedeutenderen zweiten helvetischen Bekenntnis mit eben Calvin. Eine Verständigung zwischen Genf, Zürich, Bern wiederum, Basel und anderen Orten. Und das hat dann weit über die Grenzen hinaus gewirkt, indem zum Beispiel der Kurfürst von der Pfalz, Friedrich III., dieses Bekenntnis drucken ließ, auch verbreiten ließ. Und schließlich haben sich sehr zahlreiche Kirchen diesem Bekenntnis angeschlossen, beispielsweise die schottische Kirche, manche in Deutschland, dann aber auch in Osteuropa, Ungarn, Polen, Rumänien und so weiter. Und schließlich hat sich das zweite helvetische Bekenntnis als reformiertes Glaubensbekenntnis weltweit, vor allem durch die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, weltweit als größtes protestantisches Bekenntnis durchgesetzt. Ja.
Wenn man an die großen Reformatoren denkt, kommt einem ja nicht unbedingt gleich Heinrich Bullinger in den Sinn. Warum ist das so? Warum wird dieser Mann unterschätzt, ja vielleicht sogar gar nicht genannt, wenn es um diese großen Reformatoren im 15., 16. Jahrhundert geht?
Tatsächlich so im allgemeinen Bewusstsein ist Bullinger etwas im Schatten anderer großer Namen, was nicht gerecht ist, denn Bullinger hat sehr viel länger gewirkt, sehr viel intensiver gewirkt. Er hat unendlich viele Predigten verfasst. Sein Hausbuch mit etlichen, etwa 50 Predigten, wurde in sehr, sehr viele Sprachen übersetzt und er hat eine Korrespondenz mit einem gewaltigen Netz gepflegt in ganz Europa mit 12.000 Briefen insgesamt an ihn und von ihm. Die werden auch ediert und das ist ein enorm interessantes Kapitel der Reformation. Außerdem hat er Geschichte geschrieben. Er war eigentlich ein Historiker, ein Geschichtsschreiber, sowohl Kirchengeschichte wie eben auch Zürcher und eidgenössische Geschichte. Das ist nicht kritische Geschichtswissenschaft, wie wir sie verstehen. Alles musste natürlich aufgrund eines Heilsplanes, eines reformierten Heilsplanes erklärt werden. Aber es ist doch eine sehr interessante Quelle, die noch längst nicht vollständig ausgewertet ist.
Was weißt du über das Privatleben von Heinrich Bullinger? Gab es das überhaupt? Gab es ein Leben abseits der Kirche für ihn?
Durchaus. Heinrich Bullinger hat sich verheiratet mit einer Nonne des Klosters Oetenbach, die Tochter des Zunftwirtes der Meisen. Und er hatte eine sehr, sehr glückliche Ehe, hatte 11 Kinder, hat sich auch viel mit denen abgegeben, hat sie erzogen, hat mit ihnen gespielt, mit ihnen gesungen. Leider sind 3 Töchter der Pest erlegen. Auch seine Frau ist dann an der Pest gestorben. Es gab immer wieder Pestepidemien damals in Zürich und alle seine Söhne wurden Theologen. Also es gibt heute in Zürich sehr, sehr viele direkte Abkömmlinge von Heinrich Bullinger. Seine Familie hat sich weit verzweigt und lebt und gedeiht.
Und sein Bezug zu Bremgarten, was ist mit seinen Wurzeln? Ist er quasi Wahlzürcher geworden und hat seinen Ursprung völlig vergessen oder blieb einen Nexus, einen Connex zu seinem Geburtsort immer noch bestehen?
Er hat sicher Bremgarten nicht vergessen, aber war hier nicht mehr genehm nach der Rekatholisierung. Das war dann ein abgeschlossenes Kapitel, er konnte nicht zurückkehren. Er ist, wie gesagt, dann 1531 nach der Schlacht bei Kappel mit seinem Vater nach Zürich gegangen und wurde da sehr gastfreundlich aufgenommen. Er hatte überhaupt ein Herz für Glaubensflüchtlinge, dann auch durch eigene Erfahrungen natürlich. Er hat von überall her auch immer wieder Leute bei sich im Haus aufgenommen. In Zürich wurden auch Glaubensflüchtlinge, Hugenotten beispielsweise aus Frankreich aufgenommen oder eben auch die berühmten Glaubensflüchtlinge aus Locarno 1555, die auch immer noch leben und gedeihen, beispielsweise die Familie von Muralt, die Familie von Orelli oder aus Chiavenna kamen die Pestalozzis, alle aufgrund von Glaubensfragen.
Was haben wir vergessen? Was gibt es sonst noch über Heinrich Bullinger zu wissen, zu erzählen?
Man muss sagen, dass Heinrich Bullinger wirklich ein fantastisches und sehr, sehr umfangreiches Werk hinterlassen hat und dass er das reformierte Bekenntnis weltweit ausgebreitet hat, zusammen mit Calvin. Das war eine sehr, sehr große Leistung. Und wenn man heute in die Welt schaut, kann man vielleicht zusammenfassend sagen, aufgrund auch des Arbeitsethos, das ja die reformierte Kirche verbreitet hat, gibt es nirgendwo ein Gebiet mit mehrheitlich reformierter Bevölkerung, welche in Armut lebt. Also es gibt keine erste, beziehungsweise Entschuldigung, keine zweite oder dritte Welt, die eben reformiert ist, sondern da ist überall ein gewisser Wohlstand, was sicher auch mit diesem Bekenntnis zusammenhängt.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen zum Reformator Bullinger. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily, speziell mit Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Vielen